Willkommen beim S4 Booking, bei der Vorstellung einiger unserer vielen Sparten, Vorstellung von Abteilungsleitern, Vorstandsmitgliedern oder einzelnen Sportlern in Form eines Podcasts. Herzlich willkommen beim S4 Podcast. Mein Name ist Dirk Träger, ich bin Vorstandsmitglied beim S4 Booking, verantwortlich für Website, Presse und IT. Heute bin ich zu Gast in der Abteilung Tennis. Ich begrüße zum Talk recht herzlich den Abteilungsleiter der Sparte, Herrn Rolf Boschenrieter. Hallo Rolfe.
Hallo Dirk.
Rolfe, ich freue mich, dass du in dieser schweren Zeit, wo sich sicher keiner vorstellen konnte, dass es uns mal so erwischt, egal in welchen Bereichen, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe dich eben noch am Tennisplatz erwischt, beim Tennisspielen, beim Schwitzen. Wir kennen uns ja schon sehr viele Jahre. Die meisten Mitglieder beim S4 Booking kennen dich aber nur als Abteilungsleiter vom S4 Booking. Die Älteren wahrscheinlich noch anders. Bitte erzähl mir, den Hörern, wie hat es beim Sport bei dir angefangen? Wie bist du zum S4 Booking gekommen? Und wie bist du zum Abteilungsleiter aufgestiegen? Hast du dich hochgeschlafen, die anderen weggekickt? Oder war es doch ganz, ganz anders?
Okay, ja, dann fange ich mal an. Also Sport hat relativ früh begonnen bei mir. Im Alter von 5 Jahren, eigentlich so das Alter, wo viele anfangen. Damals noch zu der Zeit in Bad Kissingen, ich habe nicht immer hier gewohnt, da war ich auch schon im Sportverein, damals allerdings noch Fußball. Und wir sind dann 1985 hierher gezogen und 87 habe ich dann durch einen Freund, der damals im Sportverein Peking Tennis gespielt hat, mit Tennis begonnen und bin seit 87 auch dabei geblieben. Ich habe dann 1996 mein erstes Amt übernommen, im Alter von 18 Jahren dann damals, und habe eigentlich die komplette Amtspalette, sage ich mal, durchlaufen. Ich war als erst Beisitzer, ich war Jugendwart, ich war Sportwart, ich war Platzwart. Außer Kassierer habe ich jedes Amt begleitet. Und dann ging es ganz ohne Hochschlafen irgendwann gemäß hoch zum Vorstand. Und das bin ich jetzt auch schon seit 12 Jahren inzwischen und bin seitdem ja Tennis immer treu geblieben.
Ich glaube, die Abteilung ist dir großen Dank verpflichtet, denn wenn die hierher kommen, einer ist immer hier, das ist der Rolf, der wird, glaube ich, auch sein Bett hier irgendwo haben im Keller. Ich glaube, du bist nie selten daheim. Vielleicht verlieren wir noch ein paar Worte zu deiner privaten Situation. Das interessiert vielleicht die Damen im Verein. Bist du liiert und was machst du beruflich?
Ledig, liiert, keine Kinder.
Das ist schon mal vom Vorteil.
Genau, ich bin aktuell hauptberuflicher Tennistrainer und übe das jetzt auch aus in verschiedenen Vereinen in der Umgebung, unter anderem eben hier auch bei uns, was jetzt gerade im Sinne der Mitgliederbindung und meiner Anwesenheit vor Ort sehr zuträglich ist für die ganze Sache.
Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt im Fitnessstudio. Da warst du noch einer von den Thekenschlampen, wie man damals gesagt hat.
Richtig.
Du hast da wahrscheinlich deine Ausbildung auch gemacht, oder?
Ich habe damals im Fitnessstudio gearbeitet, habe da aber keine Ausbildung gemacht. Ich war damals als Theke und Betreuung für den Trainingsbereich. Und habe aber da ohne Ausbildung gearbeitet, habe eigentlich Jura studiert und nach dem ersten Staatsexamen dann einige Jahre gearbeitet in verschiedenen Betrieben und bin dann aber schon immer nebenbei als Tennistrainer aktiv gewesen im kleinen Rahmen. Und nachdem das sehr gut angekommen ist und der Zulauf immer größer wurde, kam irgendwann der Tag, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich aus diesem Hobby einen Beruf und das funktioniert jetzt eigentlich seit paar Jahren ganz gut.
Wenn wir auf deine Abteilung schauen, der ganze Verein, hat mir Bernhard erst gesagt die Woche, kratzt an der 2000 Mitgliedergrenze. Wie viele Mitglieder hat die Sparte Tennis, aktiv, nicht aktive, und wie ist das Verhältnis Mitgliederanzahl Kinder, Jugendliche, Erwachsene?
Also schwankt natürlich die Mitgliederzahl wie in allen Sparten. Wir liegen immer zwischen 200 und 250. Die gewisse Fluktuation ist immer drin. Was jetzt in unserer letzten Amtsperiode, seit, sage ich mal, die neue Vorstandschaft aktiv ist, sich sehr verändert hat, ist der aktiven Anteil. Der liegt bei über 90% inzwischen.
Wow.
Und das ist eigentlich sehr gut und freut uns auch sehr. Und der Kinderanteil liegt circa bei 40%.
Es gibt ja so Sportarten, die werden mehr von Jungen besucht, wie Fußball. oder Sportarten wie Turnen mehr von Mädchen. Wie ist das Verhältnis im Tennis?
2/3 Männer, 1/3 Frauen. Und zwar bei uns, und das ist relativ repräsentativ auch auf Bayern und auf Deutschland, dass das Verhältnis ungefähr 2/3, 1/3 ist.
Macht es was aus, wenn irgendeine Dame in Wimbledon gut abschließt, dass mehr Mädels kommen? Oder wenn ein Mann, das ist schon länger her, in Wimbledon gut abschließt?
Unwesentlich, es geht da weniger ums Geschlecht. Also was wir festgestellt haben, ist die Nationalität. Das ist ja auch der Grund, warum Tennis die letzten Jahre nicht mehr diesen Zulauf hat, weil die goldenen 90er mit Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich damals einen Riesenzulauf beschert haben. Und momentan haben wir jetzt einen Sascha Zverev wieder, also ein deutsches Vorbild, das auch in den Top Ten ist beim Profisport. Aber da macht mehr die Nationalität, also wenn man sie mit einem deutschen Spitzenspieler identifiziert, als das Geschlecht des Spielers was aus.
War das damals so viel mehr mit Boris Becker?
Auf jeden Fall.
Okay, also die Mitglieder auch?
Definitiv. Okay.
Wenn ich mir hier auf der Sportanlage so anschaue, Haufen Sandplätze, die Tennishalle, die Squashanlage, bitte erzähl uns ein bisschen was über die Pflege, wie aufwendig ist es während der Saison, vor der Saison und nach der Saison?
Tennis ist diesbezüglich eine sehr aufwendige Sportart. Die intensivste Zeit ist das Frühjahr. Wir beginnen meistens in der letzten Märzwoche die Plätze herzurichten. Man muss in jedem Jahr diese, wie du schon sagst, diese Sandplätze, da ist Ziegelmehl drauf, das ist geschredderter Ziegel, der muss in jedem Frühjahr abgetragen werden, weil der über den Winter auffriert und vermoost und wird in jedem Frühjahr abgetragen, pro Platz circa 2 Tonnen und das auch wieder reingefahren und das macht bei 8 Plätzen sehr viel Arbeit. Und im Sommer ist halt bei trockenem Wetter zu wässern, bei nassem Wetter muss man mit dem Besen abziehen, es ist schon viel Pflegeaufwand nötig. Ich würde sagen im Schnitt 2 Stunden pro Tag für die Anlage.
Und die Hallen?
Die Hallen im Winter ist natürlich ein bisschen einfacher, weil wir unter Dach sind. Da geht es halt dann hauptsächlich saugen, Mülleimer entleeren. Was wir immer haben, ist Reinigung, Umkleiden und Treppenhaus. Also unsere Anlage ist sehr, sehr groß und allein dadurch ergibt sich schon ein gewisser Wartungsaufwand, sage ich mal.
Die Tennisanlage war ja nicht immer hier. Ich kann mich noch erinnern, hier war mal irgendwo so eine Minigolfanlage, weiß nicht, irgendwo aus schwacher Erinnerung. Was kannst du uns über die Entstehung der Tennisanlage im Rottal-Stadion erzählen und wie ist die Abteilung Tennis für die Zukunft finanziell aufgestellt?
Also erstmal zur Entwicklung der Tennisanlage. Ist allein die ganze Vorgeschichte wird schon ein eigener Podcast für sich sein. Es gab ja mal 2 Vereine und die sind dann zusammengelegt worden und die Anlage hat sich ständig erweitert in verschiedene Richtungen, verschiedene Clubhäuser. Das wird jetzt zu weit führen. Offiziell gibt es die Abteilung Tennis seit 1971 und damit wesentlich früher als die meisten in Deutschland, die eben in diesen goldenen 90ern entstanden sind. Da ist ein ganz großer Teil der Tennisanlagen in Deutschland gebaut worden. Und Pocking war da 1971 schon sehr früh dabei. Und so hat sich die Anlage dann ständig weitergebildet. 1993 wurde das jetzt bestehende Clubhaus neu gebaut mit den jetzigen Hallen. Vorher hatten wir andere Hallen und die besagte Minigolfanlage von dir war damals integriert. Also neben der Tennisanlage ist aber in dem Fall, wo ich aktiv wurde, schon nicht mehr in Betrieb gewesen.
Okay.
Man kann noch sagen, wir hatten mal die größte Freiluftanlage Niederbayerns mit 15 Plätzen, haben damals auch niederbayerische Meisterschaften ausgetragen auf unserer Anlage, war auch in diesen guten Jahren und es war ständiger Wechsel zwischen den Plätzen. Inzwischen haben wir jetzt noch 6 Turnierplätze im Betrieb und 8 normal, also Plätze, wo auch die 2 Trainingsplätze mit dabei sind. Also es ist deutlich reduziert worden, einfach weil die Nachfrage nicht da ist. Aber wenn man schaut, was rund um Vereine zumachen und wie es in der Region aussieht, ist Pocking sehr, sehr stabil. Und zum zweiten Teil deiner Frage vom finanziellen Aspekt her. Die Halle ist unsere größte Einnahmequelle. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir einer der wenigen Vereine mit Halle sind. Und solange der Hallenbetrieb läuft und die Mitgliederzahl, wie vorher schon gesagt, stabil bleibt, sind wir eigentlich gut gerüstet. Es wird immer, wie in jedem Verein, so ein Geschäft sein, wo man schaut, dass man jedes Jahr einigermaßen mit der schwarzen Null rauskommt. Also große Gewinne werden wir nicht erwirtschaften. Aber es ist so, dass uns nicht bange sein muss, wenn es so bleibt. Wir haben das jetzt auf relativ stabile Füße gestellt.
Das Gebäude hat sich ja über Jahre ein bisschen verändert. Wir haben ein Photovoltaik auf dem Dach.
Ja.
Da kann man sicherlich die Ingrid mal im Podcast was sagen, was uns das bringt. Wir haben auch früher einen Wirt gehabt, einen Vereinswirt, der ist jetzt nicht mehr da. Vielleicht kannst du kurz und knapp erklären, warum haben wir keinen mehr, weil der eine oder andere sagt, ja, ein Verein ohne Vereinswirt gibt es eigentlich auch nicht so oft.
Wir hatten nicht nur einen Wirt, wir hatten viele Wirte und das bringt uns eigentlich schon zum Problem. Ist jetzt kein Pocking-spezifisches Problem. Das Thema Vereinsgaststätte war schon immer da und wir sind ja auch gut vernetzt mit den Vereinen hier in der Umgebung und ein Vereinswirt hat meist den Spannungsbogen zwischen Sportlern und zwischen Laufkundschaft. Du kannst inzwischen rein von den Sportlern fast nicht mehr leben, kannst aber neben den Sportlern kein eigenständiges Restaurant etablieren und die Mischung aus beiden Klientel ist oft schwierig. Dann geht es oft um Pachtgebühren und so weiter. Und es hat sich einfach gezeigt, dass über die Jahre für die meisten Wirte das schwierig war, aber auch für einen Verein. Und darum hat sie nach vielen Versuchen die letzten Jahre jetzt rauskristallisiert, dass es stabiler und konstanter ohne Wirt ist. Und der Raum ist jetzt anderweitig verpachtet als Lager und das System funktioniert sehr gut. Also wir haben noch nie so viel Ruhe drin gehabt wie seit dieser Umstellung.
Und vor allen Dingen fallen auch die ganzen Nebenkosten für den Verein weg mit Absaugung und was du alles noch Versicherung und bezahlen musst. Das fällt ja alles weg.
Genau.
Kommen wir mal zu den Protagonisten der Abteilung Tennis. Wer zieht wo die Fäden, damit der Training- und Wettkampfalltag funktioniert? Wie ist die Abteilung organisiert?
Die Abteilung ist so organisiert, dass ich erster Vorstand bin oder Abteilungsleiter heißt es ja. Meine Vertreterin ist die Thomson Brigitte, die ist zweiter Vorstand. Und dann gibt es einen Christian Warner, der ist Sportwart. Der Sportwart ist eigentlich für Mannschaftsmeldungen und für Organisation Spielbetrieb zuständig, wobei der Christian und ich uns das teilen. Dann habe ich mit der Sandra Krüger eine Jugendwartin, die macht vorrangig Jugendarbeit, Schnupperkurse oder Turnierbetrieb im Sommer für die kleinen Vereinsmeisterschaften. Dann haben wir einen Georg Seitz, das ist unser Kassier. Gleichzeitig auch Schriftführer vom Hauptverein, weil es auch sinnvoll ist, wenn eine der größten Abteilungen im Verein im Hauptverein integriert ist. Und dann haben wir die Monika Jan und den Karl Jan, ein Ehepaar aus Pocking, die sich die Anlagenpflege und die Raumpflege hier teilen, damit wir diese große Anlage gemeinsam in Schuss halten können. Und dann gibt es jedes Jahr wechselnde Funktionäre, ohne die es nicht ginge. Ich habe Eltern als Betreuer für einen Turnierbetrieb. Ich habe ganz viele fleißige ehrenamtliche Helfer eben für die Anlageninstandsetzung. Zum Beispiel bei dieser Frühjahrsinstandsetzung, von der wir vorher gesprochen haben, brauche ich 50 bis 60 Freiwillige jedes Frühjahr. In anderen Vereinen sind es froh, wenn sie 10 zusammenkriegen. Also da muss ich sagen, ist der Zusammenhalt super bei uns. Und dann habe ich verschiedene Mannschaftsführer, die wechseln auch bisweilen. Das heißt, die verschiedenen Mannschaften, die wir in den Turnierbetrieb schicken, werden immer repräsentiert von einem Spieler, der diesen Spieltag leitet und organisiert. Und also unser Organigramm ist breit gefächert. Wir haben insgesamt 27 Funktionäre, die 50 Wochen im Jahr tätig sind, weil Tennis bei uns ein Ganzjahressport ist durch die Halle. Wir haben nur 2 Wochen im Jahr gar nichts. Das ist über Weihnachten. Und ansonsten sind wir 24/7 im Einsatz.
So, in normalen Jahren, mal das Jahr 2020 ausgeklammert, wird ja in Pocking das Bürgerfest gefeiert. Abteilung Tennis, traditionell Weinzelt, Vollgas. Kannst du den Hörern erzählen, wo der Erlös aus diesem Weinzelt wieder eingesetzt wird? Die geht jetzt nicht um irgendwelche Zahlen, sondern wird es für die Instandsetzung, für Reparatur oder für Ausflüge der Abteilung eingesetzt und wie weit fehlt das Geld der Abteilung durch die Absage des Bürgerfestes in diesem Jahr?
Beim Bürgerfesterlös ist es so wie mit allen Erlösen. Das war uns auch ein ganz wichtiger Punkt, als wir damals die neue Vorstandschaft etabliert haben. Es gibt nie spezielle Gewinne, die für spezielle Zwecke verwendet werden. Es fließt immer alles gesamt in die Vereinskasse und wo Bedarf ist, wird es eingesetzt. Also jetzt nicht so das Bürgerfest speziell für den Jugendbereich oder für Platzinstandhaltung. Es fließt alles in die Kasse und wird dann, je nachdem, wo im Jahr Bedarf ist, eingesetzt. Und dementsprechend fehlen uns auch im Gesamtpaket dieses Jahr die Summen aus dem Bürgerfest.
Na klar. Wo wir gerade beim Geld sind. Wenn Eltern bei ihrem Kind Interesse am Tennis feststellen und es zu euch zum Training schicken möchte, ob das momentan, klammern wir mal aus, was kommt da finanziell auf die Familie zu, was kostet das Equipment und muss es gleich ein eigener Schläger sein oder habt ihr sowas für den Anfang zum Ausleihen?
Also für den Anfang ist so, der normale Weg ist eigentlich entweder wir schreiben Schnupperkurse aus, also nicht nur wir, sondern auch andere Vereine, oder die Eltern finden jetzt Tennis spannend und rufen dann gezielt bei irgendeinem Funktionär an. Dann kommt das Kind, schnuppert ein, zweimal entweder im Kurs oder privat und für diese Stunden stellen wir sowohl Bälle als auch Schläger zur Verfügung. Für den Anfang reichen irgendwelche normalen Turnschuhe, solange es keine Jogging-Schuhe sind mit viel Profil, weil die den Plätzen schaden. Und die ersten Stunden sind auch unentgeltlich. Also wir handhaben das zumindest so, dass wir sagen, Schnuppern soll keiner bezahlen müssen. Die sollen sich das ein, zwei, drei Stunden angucken. Und wenn das Kind sich dann entscheidet, oder auch der Erwachsene, das gilt natürlich genauso für Erwachsene, dann wäre es schon sinnvoll, seine eigene Ausrüstung zu haben. Die Ausrüstung lässt sich am Anfang relativ günstig oder auch gebraucht beschaffen. Da helfen wir natürlich und wir haben auch selber auch Material, das man ausleihen und dann nach einer gewissen Zeit käuflich erwerben kann. Und von den Beiträgen ist so, man muss den Hauptvereinsbeitrag entrichten und den Spartenbeitrag. Der Hauptvereinsbeitrag ist wichtig für die Versicherung beim Bayerischen Landessportverband und der Spartenbeitrag ist eben für die Nutzung der Anlage, der Toiletten, der Umkleiden. Und für einen Erwachsenen liegen wir da bei ungefähr 140 Euro im Jahr. Bei den Kindern ist das gestaffelt nach dem Alter. Aber das war jetzt die Beiträge. Das Material ist beim Tennis nicht unwesentlich, muss man sagen. Gerade wenn man aktiver Spieler ist, Seiten, Bälle, der Verschleiß ist schon da. Also Tennis ist sicher keine günstige Sportart.
Und wenn man dann, wie das wäre, nach einem verlorenen Match den Schläger mal aufs Parkett haut, dann ist natürlich nochmal doppelt so teuer.
Das empfehlen wir nicht.
Das ganze Prozedere jetzt bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen, die bereits Tennis spielen, wie unten gerade sehe, die ehemaligen Fußballer, die Bälle da unten quälen, was kostet es, wenn man mal ein paar Sätze spielen will und sich praktisch die Anlage mietet, im Sommer wie im Winter?
Im Winter ist es abhängig von der Uhrzeit. Da gibt es eine Preisliste, die auf unserer Homepage auch einsehbar ist. Im Sommer ist ein Pauschalpreis von 10 Euro pro Platz und Stunde. Egal ob ein oder vier spielen, das teilen sich halt dann die den Platz nutzen. Und im Winter ist so, dass die Primetime, das ist bei uns ab 16 Uhr und das Wochenende, das ist in allen Vereinen so die beliebteste Zeit, hat andere Preise wie der Vormittag, weil der eher schwerer zu vermieten und zu verkaufen ist. Also das staffelt sich. Wir sind da in der Region generell so, dass die teuerste Hallenzeit irgendwo bei 18, 20 Euro liegt pro Stunde.
Wie geht's dann bei den Kindern weiter? Ich sage mal, der kleine Fritz Huber, der hat jetzt das Tennis erlernt bei dir oder bei den Trainern und möchte in den Wettkampfmodus übergehen. Wie läuft so eine Saison ab? Wo fährt man da hin? Zu Auswärtswettkämpfen, sagt man da Wettkämpfen zu? Und wie wird das eventuell extra finanziert?
Es ist so, die Kinder, die bei uns im Training sind, werden früher oder später von uns gefragt, wenn man merkt, jetzt wären die soweit, ob sie am Turnierbetrieb teilnehmen wollen. Auch eine Sache, die uns ganz wichtig war, wir können lückenlos alle Mannschaften abbilden. Das heißt, im Tennis gibt es wie in anderen Sportarten auch sogenannte U-Mannschaften im Jugendbereich. Das heißt U12, U14, U16, U18, immer in 2 Jahresschritten. Das U steht damit für unter, also unter 12, unter 14, unter 16. Kann man in diesen Altersklassen Turniersport machen. Und die bei uns heißt diese Turnierrunde Medenrunde im Tennis. Nach einem Herrn Meden ist das benannt. Ist ein bisschen ein komplizierter Name und verwirrt oft. Generell
das sind. Das passt auch zum Tennis, die Zählerei ist auch kompliziert.
Also genau so ist es. Und normalerweise besteht in so einer in der Mannschaft ein Turnier Sommer aus 7 Spielen, also eine relativ kurze Saison, gemessen jetzt bei anderen Sportarten. Von den 7 Spielen sind ungefähr die Hälfte auswärts und die Hälfte heim. Und es gibt 4er- und 6er Mannschaften. Bei Auswärtsspielen trifft man sich und fährt zu einem anderen Verein. Und bei einem Heimspiel kommen die anderen. Und es wird ein Einzel pro Spieler, also 4 Einzel in der 4er Mannschaft, 6 Einzel in der 6er Mannschaft und danach dementsprechend 2 oder 3 Doppel gespielt. Finanzielle Unterstützung separat ist keine. Es ist für einen Verein, für alle Tennisvereine, ein großer Posten, weil es im Tennis üblich ist, dass nach den Spielen die Mannschaften sich zum Essen treffen. Das heißt, Gast- und Heimmannschaft gehen gemeinsam entweder in ein Lokal oder lassen sich was kommen. Und das ist einfach so Usus. Das ist auch ein sehr schöner Brauch, dass man sich nach dem Sport trifft und gemeinsam noch bespricht, weil das einfach dazugehört. Und das ist aber schon ein finanzieller Posten, der den Verein belastet. In manchen Vereinen werden die Kosten umgelegt auf die Spieler. Der SV Pocking macht es nicht. Ist aber ein großer Posten im finanziellen Bereich, aber zusätzliche Unterstützung gibt es hier keine.
Und die Logistik, wie wird das, die Autos, wie werden die eingesetzt von den Eltern oder?
Es ist so, für die Auswärtsspiele sind wir verantwortlich, Fahrer zu organisieren. Im Jugendbereich machen das meistens die Eltern, okay, und im Erwachsenenbereich wechselt man sich ab. Also wenn man jetzt eine Sechsermannschaft ist, es fährt meistens ein Ersatzspieler, manchmal sogar zwei mit, fährt mal dann 2 bis 3 Autos und kann sich abwechseln. Und im Jugendbereich sind wir da auf die Hilfsbereitschaft der Eltern angewiesen, wobei, sagen wir es, das klappt bei uns sehr gut. Und wir haben in Pocking auch, was man oft hört, dass das in anderen Vereinen nicht ist, den Vorteil, dass die Trainer aktiv die Kinder betreuen. Das heißt, wenn jetzt ein Trainer eine Jugendmannschaft betreut und an diesem Samstag die Möglichkeit besteht, fährt er sogar mit zu den Auswärtsspielen, oder wie es jetzt in meinem Fall ist, ich betreue 2 Mannschaften aktiv, dann fahre ich die Kinder sogar und bin dann elternunabhängig vor Ort.
Cool. Dann habe ich noch ein paar Fragen an dich persönlich. Gerne. Du hast ja vorhin gesagt, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, das habe ich auch mal. Dann heißt es meist, dann hat man kein Hobby mehr. Wie ist es in deiner Freizeit? Du wirst ja nicht immer hier sein. Hast du Hobbys? Gehst du zum Fischen oder hast du für sowas gar keine Zeit?
Also Fischen gehe ich nicht. Nichts gegen Fischen, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst. Also erstens mal, in dem Moment, wo du das Hobby zum Beruf machst, ist tatsächlich so, meine private Tenniszeit ist sehr viel weniger geworden. Dadurch, dass ich entweder für die Platzinstandhaltung oder fürs Training auf dem Platz stehe, mache ich da relativ wenig und versuche dann die Freizeit, die ich habe, eher tennisfremd zu verbringen, aber jetzt nichts Wildes. Ich gehe gern mit Freunden fort, ich gehe gern abends fort, wir gehen ins Kino. Ich lese gern, aber lass jetzt auch altersgemäß ruhiger angehen. Also so habe ich jetzt keine wilden Alternativen.
Ich bin ja durch den Modellsport viel auf Flugplätzen unterwegs, auch auf richtigen Flugplätzen. Wir machen Helirundflüge, fliegen mit Manntragenden oder man muss ja jetzt sagen Mann, Frau, divers tragenden Gleitschirmen. Was in der Luft würde dich mal reizen, was hast du schon getan, außer mit dem Flugzeug nach Malle zu fliegen?
Ich bin geflogen, nicht nach Malle, muss ich an der Stelle sagen. Ansonsten habe ich jetzt nie so groß drüber nachgedacht. Also
es gibt ja Fallschirmspringen, du kannst Tandem mit dem Gleitschirm fliegen, du kannst mit der Cessna mitfliegen, es gibt da ganz viele Sachen.
Cessna bin ich tatsächlich schon auch geflogen, da meine Eltern früher, als ich Kind war, öfter an so einem Sportflughafen waren. Das heißt, die Sachen kenne ich. Was sicher mal interessant wäre ein Ballonflug, obwohl das jetzt sehr unspektakulär ist. Aber
Fahren, bitte sag Fahren.
Entschuldigung, eine Ballonfahrt, ja, für die Experten. Genau, das wäre schon mal interessant. Aber ansonsten habe ich jetzt lufttechnisch keine großen Ambitionen.
Okay. Wo bist du da geflogen mit der Cessna?
In Bad Kissingen war das. Die hatten einen eigenen Flughafen damals.
Ich weiß noch, wir hatten eine Veranstaltung da mit Autorennen und dann hat mich der Veranstalter gefragt, weil ich da auch schon für die Presse aktiv war, ob ich nicht schnell mit der Cessna mitfliegen will, ein paar Fotos von oben machen. Und dann war das, also er hat gesagt, mit dem Flugzeug. Ich habe nicht gewusst, dass eine Cessna ist. Wir sind dann mit dem Golf R auf den Flugplatz gefahren. Der hat irgendwie mit 160 ist da die Autobahn raus. Und dann habe ich schon Angst gehabt, wenn der genauso fliegt, wie er fährt. Dann sind wir auf den Flugplatz gekommen. Und dann standen da jede Menge schöne Flugzeuge. Und das älteste und grässlichste, das war dann das unser. Da, wo die Tür immer wieder aufgegangen ist und dann waren wir kaum in der Luft, dann hieß es, ach so, ich habe dir nicht gesagt, wir müssen mal jetzt eine Stunde oben bleiben, weil du darfst ja nicht Sonntag immer wieder landen und starten und. Und dann schreiben wir so die Anzeigen, du hast ja Kopfhörer, alles Mikro auf. Und dann war das Fuel im Roten drin. Und dann habe ich gesagt, haben wir da nicht ein Problem. Und er hat dann immer mit den Fingern gegengeklopft, also normal dürfte da nichts fehlen, weil das ist ja vollgetankt und die ist ja gechartert, also
sehr beruhigend.
Sehr beruhigend, ja. Und dann sage ich zu ihm, wenn der Motor ausfällt, dann können wir ja segeln. Also die Cessna kann ganz viel, aber das Einzige, was nicht kann, ist segeln. Also du müsstest dir dann unten einen Platz aussuchen, den du von 300 Meter Höhe siehst, der ein bisschen grün ist und dann einen Sinkflug voll drauf und kurz vorher ziehen und hoffen, dass du die Landung hinbekommst.
Oh je.
Und dann habe ich dran gedacht, die Tür geht immer wieder auf, wir haben keinen Sprit drin, also tolles Fliegen.
Aber da wir hier sitzen, ist es damals scheinbar gut ausgegangen.
Ja. Du hast gerade vom Lesen gesprochen.
Ja.
Welches war das beste Buch, was du gelesen hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich lese eigentlich nur Sachbücher. Ich bin nicht der Romantyp. Also wenn, dann lese ich Tennisliteratur, ja, zum Beispiel. Interessiere mich sehr für Fußball, interessiere auch, also gerade für taktische Sachen. Ich lese ganz viel Trainerliteratur, auch aus anderen Sportarten. Ich würde jetzt da gar keins rauspicken. Und wie gesagt, also so an Unterhaltungsliteratur eigentlich überhaupt nichts. Aber alles, was mit Sport, Training, Coaching, auch Mentales zu tun hat, bin ich sehr affin und lese ich doch sehr viel.
Aber nicht solche Sachbücher wie Boris Becker, jetzt sage ich alles, oder mein Leben am Tennisplatz, oder?
Doch, auch Biografien auch, sehr okay, gerne, okay. Auch vorwiegend Sportler, aber wie gesagt, ein spezielles rauspicken wäre schwierig jetzt.
Ich gehe viel auf Konzerte. Wir waren erst am Dienstag auf dem Konzert, was jetzt jeder denkt, ja, es geht ja gar nicht, doch im Autokino geht es. War richtig gut, mal was ganz Neues. Der hat auch vorhin gesagt, ihr werdet in ein paar Jahren dann denken, yo, ich war dabei. Und wenn da 500 Autos stehen, sind da 1000 zahlende Gäste. Das wird sicherlich nur reichen, um den Staff zu finanzieren. Aber sie machen was. Und sie machen was, dass wir rauskommen, dass wir ein bisschen Unterhaltung haben. Mein bestes Konzert, meine, war Herbert Grönemeyer in München im Olympiapark, in der Olympiahalle. Ein kleiner Wermutstropfen da, wenn er so ruhige Lieder gespielt hat, war im Olympiastadion draußen ACDC. Also du hast den ACDC von draußen gehört. Ja. Gleichzeitig war aber trotzdem ein tolles Erlebnis. Was war dein bestes Konzert, was du besucht hast?
Das ist eine schwierige Frage. Ich war auf ganz vielen Konzerten. Wir waren früher regelmäßig Rock im Park. Rock im Park war immer das Schöne, man sieht ganz viele Bands in kurzer Zeit. Ich bin eher so der Metal-Typ, also ich war früher oft bei Metallica, jetzt im deutschen Bereich war ich öfter bei den Toten Hosen, wir haben uns Bon Jovi angeschaut, gern auch Deutsch-Pop, Deutsch-Rock, Fanta 4 war sehr gut, waren wir vor kurzem, die waren in Passau vor 2 Jahren, glaube ich. Schwer zu sagen, also aber Metallica ist da schon vorn mit dabei, also da habe ich schon ein paar gute gesehen, ich habe viele mehrfach gesehen, leider komme ich da in letzter Zeit nicht mehr so dazu und wenn jetzt, hoffe ich, die Normalität wieder einkehrt, werde ich mir das schon vornehmen, aber eigentlich auch alle gesehen, die mich so interessieren von den ganz Großen, die einzigen, die mir ausgekommen sind, sind AC/DC und es wird wahrscheinlich schwierig. Was ich jetzt gelesen habe, Manowar, nächstes Jahr, neue Tour habe ich auch schon gesehen, werde ich mir vielleicht gönnen, also mein bestes Konzert kann ich nicht sagen, aber mein nächstes wird hoffentlich nächstes Jahr Manowar.
Jo. Momentan gibt es ja alles im Drive-In, es gibt Restaurants, die bieten den Service an, Autokinos, das Konzert, wie ich schon gesagt habe, erleben eine Renaissance, auch das Wort Renaissance ist ja wieder ausgebuddelt worden, das haben ja die meisten alle kennt. In Landshut gibt es ein Duld-Drive-In, weil ja die Duld abgesagt wurde, jetzt haben sie überall die Hütten aufgestellt, da kannst du mit den Autos durchfahren. Neuerdings machen sogar die Laufhäuser-Drive-In, waren wir auch dabei, nicht zu empfehlen. Wie stehst du dazu?
Zu Laufhäusern
oder zu dem ganzen Konzept Drive-In? So direkt waren wir jetzt noch nicht, so persönlich waren wir noch nicht.
Hab dich schon verstanden. Generell ist so, ich nutze Drive-In hauptsächlich bei einschlägigen Fastfood-Restaurants. Und ansonsten, sage ich mal, wenn es die Situation hergibt, wieso nicht, nutze auch zum Beispiel an der Bank den Drive-In-Schalter. Aber generell bin ich schon jemand, der bei egal was ich mache, die Atmosphäre oder auch mir gern die Zeit nehme. Also nichts gegen Drive-In, weil es praktisch ist, aber generell so jetzt, momentan geht es wahrscheinlich in vielen Bereichen nicht anders, aber ich finde, es ist ein Notwendigkeitsding, aber wo man es anders haben kann, brauche ich es nicht unbedingt.
Vielleicht mal noch ein Satz zur deutschen Wirtschaft. Wie schätzt du die aktuelle, nicht die aktuelle Lage, sondern überhaupt die deutsche Wirtschaft ein? Momentan ist ja alles ein bisschen schwierig. Gibt es Made in Germany noch oder leben wir mit Google, Facebook, Tesla, Apple schon längst America first? Macht es uns am Anfang ein belächelter Elon Musk nicht sogar vor, wie es geht?
Auch wieder eine sehr spannende Frage, die wahrscheinlich jeglichen Rahmen sprengt, aber in der Kürze, also ich würde jetzt da gar nicht so meine eigene Meinung, aber wenn man jetzt sie wirklich ein bisschen informiert, die Frage ist jetzt auch mal, welche Quellen und so weiter, aber ich glaube schon, dass diese, sage ich mal, wenn man jetzt schaut, was der Markt jetzt hergibt, das ist jetzt auch wieder weites Feld mit dieser Artificial Intelligence und mit den ganzen anderen Sachen, die jetzt die Zukunft mit sich bringt, hat Deutschland vielleicht doch schon ein bisschen verpasst und wahrscheinlich, ob es jetzt USA ist, weiß ich nicht, aber vielleicht auch und andere auch, haben wir schon ein bisschen den Anschluss verpasst und ich glaube schon, dass uns andere momentan was vormachen und dass diese klassische Made in Germany Vormachtstellung momentan nicht gegeben ist. Das zeigen die Zahlen und wenn man sich ein bisschen umschaut und informiert, würde ich schon sagen, es gab schon bessere Zeiten für die deutsche Wirtschaft.
Man braucht ja ein bisschen umschauen, wir fahren zwar noch deutsche Autos, aber alles andere, was hier auf dem Tisch liegt, ist Made in USA, also das ist leider so, wie es ist. Ich habe noch ein paar Fragen, da hast du immer eine Antwortmöglichkeit. Du kannst die auch gerne erklären, warum okay. die so ist. Kaffee, schwarz oder weiß?
Schwarz.
Tempo 130 auf der Autobahn oder Tempo for free?
Tempo for free, obwohl mein Opel nicht schneller geht als 130.
E-Bike oder Mountainbike?
Mountainbike, bitte. Wenn ich was mit Motor möchte, ein Auto. Ich habe nichts gegen die Leute, die sich unterstützen lassen, aber ich selber, wenn ich auf ein Rad steige, mache ich es aus sportlichen Gründen.
Fleisch oder Salat?
Salat.
Ups. Nutella oder Brotaufstrich?
Nutella.
Nutella.
Wobei Nutella nicht mehr so gut ist, wie es mal war, seit die Rezeptur geändert wurde. Altes Nutella ja, ansonsten...
Kann ich nicht mitreden, weil ich esse nicht. Also. Party oder Restaurant?
Beides.
Aber wenn man dich zur Wahl stellt?
Gerne nacheinander, im Zweifel Party.
Okay. Fußball oder Formel 1?
Fußball.
Formel 1? Gar nichts?
Schon. Okay. Aber auch immer schwieriger, Materialschlacht und so weiter. Auch wieder weites Feld und wie schon vorher gesagt, Taktik und so weiter. Also Fußball interessiert mich sehr.
Wer ist der zweite Fahrer neben Sebastian Vettel bei Ferrari?
Gute Frage.
Also doch Fußball.
Genau so ist es.
Meer oder Berge?
Berge.
Berge. Android oder iOS?
iOS, weil entsprechende Marke.
Aus Überzeugung oder?
Aus positiver Erfahrung. Also nie was anderes getestet, seit Jahrzehnten inzwischen schon fast und kein Grund zu wechseln.
Kurz vor Schluss, es ist eine Frage, spulen wir mal ein bisschen zurück, du bist irgendwo in der Schule noch. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
Es waren nur gute Fragen bisher. Das ist eine sehr gute und die allerschwierigste bisher. Wie es uns wahrscheinlich allen geht, ich würde ganz viel wieder so machen, aber ja, es ist wirklich gut. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, mach weiter so und ja.
Ich glaube, das sehen die Leute hier im Verein auch für die Zeit, wo sie dich hier kennen. Bitte nicht austauschen, bitte genauso lassen, bitte niemals deinen Typ ändern.
Das wäre schön.
Bleib auch so streitbar, wie du bist. Das ist genau das, was ich an dir mag. Wenn man irgendwas hat, du bist nicht ein Ja-Sager. Du sagst erst einmal, warum und wie können wir es vielleicht anders machen. Weil das muss nicht immer das Beste sein, bloß weil es einer vorträgt, der sich darüber Gedanken gemacht hat, der hier macht sich auch Gedanken und sagt dann, eventuell könnte es so anders besser laufen. Noch ein Ausblick, die Abteilung Tennis. Keiner war in den letzten Wochen so aktiv in der Informationspolitik wie du. Ich habe wirklich fast täglich ein Update von dir bekommen. Denken wir mal bis zum Ende des Jahres. Wie entwickelt sich das Vereinsleben im Tennis weiter? Ich habe ja draußen gesehen, es wird schon wieder gespielt. Hinter mir wird die Speedway-Bahn schon wieder hergerichtet, also es ist wieder Leben hier draußen drin. Was planst du für deine aktiven Sportler, sprich Wettkampfsituationen und welche Aktionen stehen noch an, vielleicht Ausflüge der Abteilung und was muss noch hergerichtet werden an der Tennisanlage?
Also zur generellen Situation ist so, dass uns eben dieses Jahr diese besagte Medenrunde abhanden gekommen ist. Die Alternative wäre eine freiwillige Gaudi-Runde gewesen, die aber die meisten Vereine abgelehnt haben, weil einfach ohne Auf- und Abstieg unter schweren Auflagen diese Spiele abgehalten worden wären. Und da haben wir dann zurückgezogen wie der größte Teil der Vereine in Bayern. Und unser großes Ziel ist es, dass ab September die Hallensaison wieder starten kann. Aktuell ist Spielen in der Halle wieder möglich unter großen Auflagen. Umkleiden und Duschen müssen noch geschlossen bleiben und das große Ziel wäre halt, dass im Herbst Normalität einkehrt. Die Planung der Winterrunde, das heißt, wir spielen was Ähnliches wie im Sommer, auch mit befreundeten Vereinen im Winter in verschiedenen Hallen. Und unsere klassischen Ausflüge, die wir eigentlich noch machen, fallen weg. Wir haben sonst immer einen Karpfen am Stammtisch gehabt mit den Tennislern, das Volksfest in Karpfen entfällt dieses Jahr. Unsere Abschlussfeier müssen wir gucken, wie die Auflagen sind. Und der Schwerpunkt liegt jetzt momentan, es sind nur noch 3 Monate zu dem Zeitpunkt, wo wir das einsprechen, wäre wirklich, dass der Winter einigermaßen normal abläuft, aus finanziellen, aber vor allem aus sportlichen Gründen, weil deswegen sind wir ja hier.
Wir haben jetzt viel über Tennis geredet, ich habe die Squashanlage noch unten. Ruht die? Ist da momentan gar nichts? Ist da was kaputt? Vielleicht dazu noch ein Satz.
Sehr gerne. Squash gab es nie eine eigene Abteilung in Poking. Wir haben zwei Squash-Courts integriert ins Tennis-Clubhaus und die waren immer ein Anhängsel, sage ich mal, von der Abteilung Tennis. Die werden auch gut genutzt. Es gibt nicht mehr viel Squash in der Region und wir sind da vom Preis-Leistungs-Verhältnis relativ gut. Die Anlage funktioniert und kann momentan nur nicht genutzt werden, weil die Clubhäuser laut Beschluss noch geschlossen sein müssen und bei uns das Squash Court einfach offen integriert ist in das Clubhaus, damit die Duschen und die Umkleiden zugänglich wären. Im Sommer ist Squash sowieso jetzt nicht die Sportart, aber wird im Winter sehr häufig genutzt und ich hoffe, dass wir das ab September wieder ganz normal verwenden können.
Jo, Rolf, am Ende von dem Gespräch sage ich danke für deine Zeit, für deine ehrlichen Worte und vor allen Dingen für deine unentbehrliche Arbeit für den SV Poking, für die Sparte Tennis. Vielen lieben Dank.
Ich habe zu danken, Dirk, hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
Liebe Zuhörer, dann freut euch auf das nächste Podcastgespräch. Dazu ist die Ingrid Klein eingeladen. Freut euch darauf. Servus.